Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Mittwoch, der 12. August 2026, in Kürze 22.30 Uhr am Abend. Die US-Börsen dann jetzt auch geschlossen. Und ich möchte heute in diesem Podcast auf vier Themen eingehen. Zum einen das Thema Momentum, insbesondere im KI-Sektor. Da hatten wir ja zuletzt diesen Momentum-Crash und jetzt steigen einige Aktien wieder stark. Ist das Momentum zurück? Wie geht's da weiter? Dann ein Blick auf die Makrolage in den USA. Da haben wir heute die Verbraucherpreise, Consumer Price Indices, CPIs bekommen. Morgen die Produzentenpreise, auch da möchte ich ein Wort zu verlieren. Dann, wie wirkt sich das Ganze auch aus auf die Zinspolitik der US-Notenbank, auf die Geldpolitik der US-Notenbank unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Und zum Schluss dann natürlich auch noch ein Blick auf die Quartalszahlen von Vestas Wind. Die haben heute abgeliefert, die Aktie daraufhin 20% im Plus und das hat den ganzen Sektor beflügelt. Bevor ich aber zu diesen Themen komme, möchte ich gleich auch noch kurz auf die nachbörslichen Quartalszahlen, die heute kommen, eingehen. Da haben wir zum einen Cisco Systems, die melden, dann Corent, schließlich Cerebras, die ja noch gar nicht so lange an der Börse sind. Ich glaube, das ist jetzt der zweite Quartalsbericht, den sie seit dem Börsengang liefern. Und schließlich aus dem Rohstoffsektor auch noch die Pan American Silver. Bevor ich aber zu all dem komme, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich meinem Sponsor danken, nämlich Just Trade. Der unterstützt ja zum einen hier diesen Podcast, zum anderen aber auch meine YouTube-Videos. Und von daher kann ich nur empfehlen, dass ihr euch, wenn ihr noch keinen Broker habt, Just Trade einmal auf jeden Fall anschaut. Gehört ja zu diesen Neo-Brokern und doch könnt ihr sehr günstig Aktien, aber auch verschiedene Kryptowährungen handeln. Und wie gesagt, wer da noch keinen Broker hat oder wer auch einen anderen Broker mal ausprobieren möchte, gerne hier auch unter dem Podcast, aber auch unter den YouTube-Videos immer verlinkt, Just Trade, und da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, beginnen wir zunächst mit den nachbörslichen Quartalszahlen. Wie gesagt, auf die konkreten Zahlen, Umsatz, Gewinnentwicklung kann ich hier an dieser Stelle nicht eingehen. Das würde zu weit führen. Aber was ich sagen kann, ist, wie die Aktien nachbörslich reagieren. Da haben wir zunächst mal Cisco Systems im regulären Handel heute mit einem Plus von knapp 3% bei 123,88 aus dem Handel gegangen. Die Quartalszahlen hier scheinen nicht allzu gut anzukommen, denn die Aktie verliert nachbörslich ungefähr 5%, so im Bereich 118. Ich hatte mich zuletzt zu Cisco Systems ja auch geäußert. Hat insbesondere in meinem TAX-Service gab es Fragen danach und ich hatte gesagt, bei Kursen von 130, 135, wo die Aktie ja teilweise war, da ist sie mir zu teuer, da würde ich tatsächlich mal ein paar Gewinne mitnehmen. Wenn sie dann wieder unter 120, am besten in Richtung 110 fallen würde, da könnte man wieder reingehen. Und jetzt, ja, heute Schlusskurs 123,88, nachbörslich aber durchaus 5% im Minus und vielleicht wird das ja noch ein größeres Minus, und wenn die Aktie, wie gesagt, in Richtung 110 oder darunter fällt, dann könnte man hier sicherlich mal reingreifen. So zumindest meine Meinung, muss ich an dieser Stelle ja sagen. Dann haben wir Corent, die Aktie zuletzt wild unterwegs, erstmal heftig korrigiert, natürlich auch mit diesem Momentum-Crash, dann aber eine schöne und steile Gegenbewegung, die dann aber auch wieder abverkauft wurde. Heute dagegen dann ein Plus von über 27 Dollar oder mehr als 8%, Schlusskurs 355,64. Aber auch hier scheinen die nachbörslichen Quartalszahlen nicht zu überzeugen. Die Aktie verliert nachbörslich ja knapp 5%, muss man sagen, so etwa 15, 16 Dollar aktuell, 4,5%, so im Bereich 340. Generell interessantes Unternehmen, dürfte auch noch vom KI-Boom profitieren und sollte man im Blick behalten. Dann haben wir Cerebras. Wie gesagt, die sind, glaube ich, erst am Mai an die Börse gegangen, wollen Nvidia herausfordern. Die Aktie seinerzeit beim IPO total gehypt, in der Spitze weit über 300 Dollar gewesen. Dann natürlich auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, teilweise dann unter 200 Dollar, deutlich unter 200 Dollar gefallen. Und da war die Aktie für mich auch interessant. Jetzt zuletzt wieder mit Kurssprüngen nach oben, insbesondere heute im regulären Handel ging es über 27 Dollar oder fast 12% nach oben auf 262,06 Schlusskurs, aber nachbörslich, ja, bricht das ganze Kartenhaus wieder so ein bisschen in sich zusammen. Die Zahlen scheinen hier nicht gut anzukommen. Die Aktie verliert derzeit 16% und ist im Bereich 220 Dollar. Und da muss man sagen, schon bei den letzten Quartalszahlen, die sie gemeldet haben, ist die Aktie danach auf Tauchstation gegangen. Das hat auch hinterher noch ein bisschen gedauert. Wie gesagt, im Tief waren sie weit unter 200 Dollar und dann kam die Aktie wieder in Fahrt. Also insofern, hier würde ich vielleicht noch nicht sofort ins fallende Messer greifen, aber grundsätzlich, wenn die Aktie vielleicht nochmal so im Bereich 180 bis 200 in den nächsten Tagen zu haben sein wird, könnte man auch hier mal ja, sicherlich was ausprobieren auf der Long-Seite. Und dann Pan American Silver, ja, der Silberpreis zuletzt ja ganz gut gelaufen. Pan American Silver, ein Standardwert. Die Aktie heute im regulären Handel gut 1% zugelegt, 52,38 der Schlusskurs. Nachbörslich passiert bisher gar nichts, 52,41, also 3 Cent geht es nach oben. weiß nicht, ob die Zahlen hier überhaupt schon raus sind. Kann natürlich sein, dass das noch nicht der Fall ist, aber wie gesagt, bisher passiert da nichts. Bei den Tech-Werten hingegen ist Action drin und da, das muss man im Auge behalten. Und zum Ende des heutigen Podcasts komme ich darauf sicherlich auch nochmal gerne zu sprechen. Zunächst jetzt aber zu den Themen, die ich mir vorgenommen habe abzuarbeiten. Und das erste Thema ist eben dieser Momentum-Crash, den wir zuletzt gesehen haben. Und der wurde ja ausgelöst, ich hatte es auch auf YouTube angesprochen, durch eben Leopold Aschenbrenner mit seinem Hedgefonds Situational Awareness. Hier muss man sagen, Aschenbrenner hatte 4- bis 5-fach gehebelt, auf KI-Werte long gesetzt und auf der anderen Seite dann Software as a Service geschortet. Und ich hatte ja gerade in meinen YouTube-Videos auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich der Meinung bin, dass diese ganzen Softwareunternehmen eben keine KI-Verlierer sein werden. Da bin ich auch anderer Meinung als Tobias Bossler, der gestern bei Moritz Hessel ja zu Gast war. Und von daher habe ich immer gesagt, da muss man gegenhalten, da kann man reingehen in solche Werte. Natürlich war es da sehr schwer, das Tief zu treffen und wenn man zu früh reingegangen ist, dann hat man jetzt auch noch keine besonders großen Gewinne. Allerdings muss man sagen, einige Einzelaktien sind zuletzt durch die Decke geschossen und da meine ich unter anderem zum Beispiel eine SAP, bei denen ich ja vor wenigen Wochen noch auf einer Investmentpräsentation war, damals im Stadion der TSG Hoffenheim. Und die Aktie ist von etwa 127, 128 auf über 180 nach oben geschossen. Das sind mehr als 40% und SAP ist jetzt keine kleine Bude, sondern der größte Softwarekonzern Deutschlands und Europas und eines der größten Unternehmen Deutschlands und Europas damit auch. War ja teilweise auch die Nummer 1 im DAX, bis dann eben dieser Kursrutsch zuletzt kam. Dann ist Siemens vorbeigezogen und von daher sind das schon exorbitante Kursbewegungen, aber es ist natürlich nicht auf SAP beschränkt. Eine Workday beispielsweise, die gab es vor ein paar Wochen, 3-4 Wochen ist das erst her, für 112, 113 115 Dollar und stieg jetzt teilweise auf 180. Auch das sind Kursgewinne von mehr als 50% und wie gesagt bei durchaus nicht ganz kleinen Werten. Und das ist natürlich schon so ein bisschen verrückt. Und wenn man sich das heute jetzt anschaut, Aschenbrenner hatte zum Beispiel einen Favoriten in Nebius, hier Neoclouds und so weiter. Nebius hat jetzt heute Quartalszahlen gemeldet. Er selbst hat da den Margin Call bekommen, musste seine Aktien verkaufen. Die sind dann bei Ken Griffin und Citadel Securities gelandet. Citadel hingegen arbeitet weitestgehend ohne Hebel, deswegen sind sie da in festen Händen. Man könnte hier Costolani zitieren. Aschenbrenner war, auch wenn er es gar nicht sein wollte, hier die zittrige Hand und aufgrund seines Hebeleinsatzes und den Margin Calls musste er dann halt rausgehen und Ken Griffith, der ist nun der lachende Dritte, wenn man so will, der mit den starken Händen und der hat diese Aktien günstig eingesammelt von Aschenbrenner und kann sie jetzt halten, weil er eben, wie gesagt, hier mit realem Geld unterlegt arbeitet und nicht besonders stark gehebelt oder gar nicht gehebelt und profitiert jetzt eben davon, dass solche Aktien wieder zurückkommen. Wir haben natürlich jetzt Quartalszahlen gesehen, gestern Abend von CoreWeave und Nebius. Nebius war, glaube ich, heute Vormittag, aber egal. Und beide Aktien sind daraufhin deutlich angesprungen, aber wir sehen es auch bei anderen. Eine Sandisk beispielsweise heute auch wieder mit 7-8% im Plus und selbst eine Nvidia wieder mit einem Comeback zuletzt. Und da sieht man, dieser Momentum-Crash ist vorbei. Das Momentum kehrt so langsam auch wieder zurück. Und aus meiner Sicht wird das auch weitergehen, wobei die Frage ist, wird es nochmal so verrückt wie vor dem Momentum-Crash? Das ist durchaus nicht unmöglich, aber ich würde auch nicht darauf wetten. Und wenn, glaube ich, dass das noch ein bisschen dauert, also man muss ja auch sehen, eine Sandisk zwar heute jetzt mit 8% plus, aber notiert ja immer noch 40-50% unter ihren Hochs, genauso wie andere eben aus dem Software-Sektor zuletzt 40-50% gewonnen haben und heute dann zum Teil dann auch Rücksetzer gesehen haben. Das muss man dann auch so ganz klar sagen. Das war ja auch in der Vergangenheit oft so. Wenn KI stark war, ist Software gefallen und umgekehrt. Aber das hat sich jetzt definitiv so ein bisschen beruhigt und ich bleibe dabei, ein absoluter Geheimtipp kann man nicht sagen, weil die Aktie sehr bekannt ist, aber eine der besten Aktien aus dem Software-as-a-Service-Segment ist natürlich aus meiner Sicht ServiceNow, die komplett auch in sich zusammengefaltet wurden und wo ja der ehemalige SAP-Chef als Chef fungiert und der hat ja das Ziel ausgegeben aus ServiceNow noch zu seiner Amtszeit und der gute Mann wird gestern in einer Woche, also am 18. August 65 Jahre alt, der wird also auch wahrscheinlich keine 20 oder 25 Jahre mehr da bei dem Unternehmen als CEO fungieren wollen und der möchte eine One-Trillion-Dollar-Company draus machen, das heißt ein Unternehmen mit einem Börsenwert von 1.000 Milliarden oder einer Billion und zuletzt lag der Börsenwert von ServiceNow so im Bereich 130 Milliarden. Das heißt, da muss der Kurs sich etwa 7- bis 8-fachen. Ob das jetzt natürlich über 2, 3 oder vielleicht auch über 10 Jahre passiert, ist natürlich ein Unterschied, aber dennoch auch über 10 Jahre wäre es eine durchschnittlich sehr, sehr gute Jahresperformance und ServiceNow sicherlich eine Aktie, die man sich mal da auf den Zettel packen kann, auf die Watchlist packen kann. Ansonsten natürlich Salesforce, natürlich Workday, natürlich SAP, natürlich aber auch Intuit und andere und selbst Adobe, wie gesagt, würde ich nicht abschreiben. Ja, damit möchte ich das Thema Momentum Crash aber erstmal so ein bisschen beiseite schieben und zum nächsten Thema übergehen. Und das sind die Makrodaten in den USA. Und da haben wir heute, wie gesagt, die Verbraucherpreise, Consumer Price Indizes gesehen. Die sind im Prinzip wie erwartet ausgefallen. Sprich, im Jahresvergleich die Inflation plus 3,4%. Zuletzt waren es 3,5%. Man hat aber einen Rückgang auf 3,4% erwartet. Die Kernrate, die lag dann deutlich niedriger. Ich glaube, bei 2,4%. Zuletzt waren es noch 2,5%. Da muss man schon sagen, die Federal Reserve schaut eigentlich in erster Linie auf die Kernrate, die ja so volatile Dinge wie eben Öl ausblendet, was natürlich jetzt auch in der aktuellen Situation so ein bisschen ein Witz ist, weil natürlich gerade der Ölpreis zuletzt die Inflation angefeuert hat, aber sei es wie es sei, auf jeden Fall, das wird da ausgeklammert und deswegen die Kernrate auch deutlich niedriger. Und wenn man auf die Kernrate schaut, dann ist man halt nicht mehr so weit von seinem Ziel 2% entfernt. Deswegen Kevin Warsh, der neue Notenbankchef, ist auch kein Fan von Zinserhöhungen, muss man ganz klar sagen. Hat sich zuletzt immer so ein bisschen dagegen ausgesprochen, zwar nicht explizit, und er hat auch immer betont, ja, die Inflation muss bekämpft werden, die muss wieder zum 2%-Ziel zurückgeführt werden. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch vermieden, Zinserhöhungen anzukündigen oder auch eine hawkische Haltung explizit einzunehmen. Und das scheint seinen Kollegen im Offenmarktausschuss, dem Federal Open Market Committee, FOMC, nicht so ganz zu gefallen, denn die äußern sich jetzt deutlich hawkischer. Und das hat natürlich dann zusammen mit den Daten, die wir bekommen haben, heute dazu geführt, dass wir massive Verschiebungen haben bei den Erwartungen. Und zwar zunächst einmal das CME FedWatch Tool. Da war gestern noch im Prinzip das Bild ausgewogen. Es gab etwa 50%, genau waren es 50,1%, die am 16. September bei der nächsten Notenbanksitzung eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet haben, auf dann 3,75-4%, von jetzt 3,5-3,75%. Und auf der anderen Seite gab es ebenfalls 50%, genau 49,9% eben, die ein unverändertes Zinsniveau auch am 16. September gesehen haben. Jetzt heute nach diesen Daten, die eigentlich ja wie erwartet ausgefallen sind, hat sich das aber aufgrund wahrscheinlich in erster Linie von Kommentaren von Notenbankern ein bisschen verschoben. Und so erwarten jetzt 62% rund eine Zinserhöhung am 16. September und nur 38% gehen von unveränderten Leitzinsen aus. Wenn man jetzt weiß, dass Kevin Warsh von Donald Trump eingesetzt wurde, Donald Trump natürlich als Präsident ohnehin keine höheren Leitzinsen haben möchte, ist das jetzt natürlich so ein bisschen ein Dilemma. Die Federal Reserve steckt ohnehin so ein bisschen im Dilemma, denn wir hatten am vergangenen Freitag ja die Arbeitsmarktdaten, die auch sehr, sehr schwach ausgefallen sind. Es wurden letzten Monat 23.000 Jobs abgebaut, man hatte einen Jobaufbau erwartet. Hinzu kommt, dass sich die Disruption durch künstliche Intelligenz auf dem US-Arbeitsmarkt bereits deutlich wohl widerspiegelt, denn mit dem Wirtschaftswachstum, was man letztes Jahr in den USA erzielt hat, von über 2%, hätte es in der Vergangenheit eigentlich einen Stellenaufbau im Gesamtjahr von etwa 2 Millionen Stellen gegeben. Also es hätten auch mal 1,7 oder 1,8 Millionen sein können und ein andermal 2,2, aber so um die 2 Millionen hätten es eigentlich sein müssen. Und tatsächlich waren es zunächst geschätzt etwas mehr als 520.000 und das wurde zuletzt sogar auf etwa 180.000, genau genommen 181.000 revidiert. Das heißt 90% weniger als in der Vergangenheit eigentlich normal war, wenn man so will. Und da sieht man schon die Disruption definitiv. Und die Federal Reserve hat nun eben dieses duale Mandat, zum einen natürlich die Inflation unter Kontrolle halten, zum anderen aber auch den Arbeitsmarkt im Gleichgewicht halten und am besten für Vollbeschäftigung sorgen. Und das dürfte jetzt schwer unter einen Hut zu bringen sein. Warsh hat es im Prinzip dadurch versucht, indem er sich eher so neutral gegeben hat. Er wollte nicht wirklich doofig klingen. Das wäre auch schwer gewesen, damit sich dann komplett in dem Gremium durchzusetzen, was ihm ja ohnehin schon nicht so besonders zugeneigt ist, muss man sagen. Und auf der anderen Seite hat er aber auch vermieden, besonders hawkisch zu klingen, was natürlich auch den Märkten oder den Marktteilnehmern gefallen hat. Ja, und jetzt, wie gesagt, diese kleine Revolte, dieser kleine Aufstand, den es da zu geben scheint, weil eben im Offenmarktausschuss die Mehrheit wohl doch jetzt so langsam an der Zinsschraube drehen will. Und da darf man mal ganz gespannt sein, was da eben am 16. September kommt. Generell aber, wie gesagt, die US-Wirtschaft eigentlich auf einem guten Wachstumspfad, natürlich angetrieben von KI, KI-Disruption auf dem Arbeitsmarkt. Das dürfte tendenziell auch, das ist ja auch der Meinung, ist ja Warsh, für eine Produktivitätssteigerung sorgen und damit die Inflation in Schach halten. So ein bisschen wie Alan Greenspan das damals bei dem Siegeszug des Internet erklärt hat. So dürfte es auch hier laufen. Warsh möchte da quasi den Greenspan geben, aber das Gremium folgt ihm vielleicht nicht. Und wie gesagt, da muss man jetzt schauen, wie das Ganze weitergeht, zumal es ja auch dieses duale Mandat gibt. Das heißt, wenn der Offenmarktausschuss sich jetzt für eine Zinserhöhung entscheidet aufgrund der etwas erhöhten Inflation und dann aber der Arbeitsmarkt weiter sich so entwickelt, so schwach entwickelt wie zuletzt, dann könnte es auch sein, dass die Gegenseite, also die Worsch-Gegner, wenn man so will, ein bisschen in die Bredouille kommen. Und da darf man dann gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Zugleich mischt sich Donald Trump ja auch noch weiterhin ein. Er möchte ja nach wie vor diese eine Gouverneurin loswerden, die er schon mal gefeuert hat, wo dann der Supreme Court ja erst einmal entschieden hat, dass die im Amt bleibt. Und alles in allem haben wir jetzt eine Situation, die Makrodaten in den USA sind eigentlich nicht schlecht. Wir haben schönes Wachstum, wir haben eine leicht erhöhte Inflation, wir haben aber bereits eigentlich einen hohen Leitzins, den man vielleicht nicht unbedingt weiter erhöhen muss, zumal die Inflation vom Öl herkommt und da gibt es ja jetzt nicht eine boomende Weltwirtschaft, die aufgrund extremer Nachfrage für steigende Ölpreise sorgt, sondern eben die Schließung der Straße von Hormuz, die eben das Angebot verknappt und da kann man mit Zinserhöhungen eigentlich wenig bewirken. Also insofern eigentlich eine gute Situation, aber dann diesen Krach, diesen Streit, wenn man so will, im Offenmarktausschuss und da darf man auch gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Man kann nur hoffen, dass das am Ende dann nicht zu einem so großen Krach führt, dass es da so richtig rappelt und vor allen Dingen, dass das dann nicht auf die Märkte durchschlägt. Das aber natürlich die heutigen Entwicklungen, wie gesagt, die Verbraucherpreise waren eigentlich im Rahmen der Erwartungen, dann quasi für die Kryptos jetzt auch nicht so besonders gut waren, weil eben die Renditen auch sehr klebrig auf hohem Niveau bleiben und man jetzt sogar, wie gesagt, mit einer Zinserhöhung rechnen muss im September. Das ist auch klar, kurzfristig belastet so etwas, aber generell muss man auch sagen, die Aktienmärkte werden das wahrscheinlich gut wegstecken aufgrund der Wachstumsfantasie und die Kryptomärkte werden jetzt darunter auch nicht einbrechen. Wenn gleich man sagen muss, kurzfristig ist das ein Belastungsfaktor, könnte den Bitcoin nochmal in Richtung 60.000 oder leicht darunter drücken, wobei wir sind ja da ohnehin in einer Bodenbildungsphase und ich hatte auch, glaube ich, im letzten Video schon gesagt auf YouTube, dass durchaus bei der aktuellen Entwicklung es sein kann, dass in Zukunft, in naher Zukunft, die Altcoins den Bitcoin ein bisschen hinter sich lassen werden, weil der Bitcoin ja auch ähnlich wie Gold eigentlich als Inflationsschutz gilt und die Inflation könnte durch KI tendenziell unter Druck geraten. Es könnte eher Disinflation oder sogar Deflation geben. Und wie gesagt, das muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Und man kann nur hoffen, dass ein Krach im Federal Open Market Committee am besten vermieden werden kann, dass man sich da am Ende doch noch einig wird. Und ja, am allerbesten wäre es auch, wenn die Leitzinsen nicht besonders stark erhöht werden würden. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich das CME FedWatch Tool anschaut, dann wird zwar für den 16. September eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet, aber danach im Prinzip auch lange Zeit nichts mehr. Also bis Jahresende definitiv nichts mehr und im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich auch nicht viel und ein oder selbst zwei Zinserhöhungen könnten auch die Kryptomärkte am Ende aus meiner Sicht wegstecken. Ja, nichtsdestotrotz muss man schauen, wie es da weitergeht. Ansonsten hatten wir, wie gesagt, heute Abend ja Quartalszahlen, auf die ich noch nicht näher eingehen kann, aber gestern hatten wir eben Quartalszahlen von CoreWeave und Nebius und da muss man sagen, CoreWeave im zweiten Quartal hier mit einem Umsatz von knapp 2,6 Milliarden US-Dollar, 2,58 Milliarden, um genau zu sein, damit mehr als verdoppelt, auch die Markterwartungen erfüllt. Man hat einen Auftragsbestand, wenn man so will, Backlog, von ungefähr, nicht ganz, 104 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich gigantisch. Und ja, man muss aber, um das auch abarbeiten zu können, eben massiv investieren. Und ja, eben weitere Rechenzentren bauen, weitere KI-Rechenkapazität aufbauen und das kostet eben Geld und dementsprechend ist das Unternehmen natürlich hochdefizitär und wird das auch noch bleiben und die Jahresumsatzprognose liegt bei 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar, also so 12,8 im Mittel. Das ist eigentlich ganz okay gewesen, die Aktie nach den Quartalszahlen auch angesprungen, aber sie konnte dann nicht durchstarten, weil Analysten sich auch zurückhaltend geben und der Grund hierfür ist genau das, was mich auch bei diesen Neoclouds und diesen Unternehmen so ein bisschen stört, nämlich das grundsätzliche Geschäftsmodell. Die bauen jetzt massiv Rechenkapazität, KI-Rechenkapazität auf, die bauen Rechenzentren, die kaufen dann Chips von Nvidia und so weiter und das ist ja auch alles okay und das hat auch alles seinen Wert und ich bin auch gar nicht so der Gegner, der da immer sagt, ja, Kreisfinanzierungen oder dass die Chips so schnell an Wert verlieren. Ich habe jetzt kürzlich eine Statistik gelesen, dass 5 Jahre alte Nvidia-Chips teilweise noch teurer sind wie damals. Also von daher, klar kann sich das auch in Zukunft ändern, aber da bin ich gar nicht so, so kritisch. Aber ich bin halt kritisch, wenn diese Rechenzentren alle gebaut werden, wenn diese KI-Rechenkapazität zur Verfügung steht und dann abgerufen wird. Und solange natürlich die Nachfrage höher ist als das Angebot oder sich das zumindest einigermaßen im Gleichgewicht befindet, ist alles gut. Aber wenn das Ganze mal kippt, wenn eben Rechenzentrum um Rechenzentrum um Rechenzentrum gebaut wird und es sind ja eben nicht nur CoreWeave, Nebius und andere, die das machen, sondern auch die Hyperscaler wie Alphabet, Google, wie Microsoft und so weiter, die zum Teil dann auch sogar ein bisschen auslagern an Unternehmen wie CoreWeave, Nebius und so weiter, dann kann es eben irgendwann zu einem Überangebot kommen und dann können natürlich die Hyperscaler, die haben kein Problem damit, wenn sie mal ein paar Milliarden Verlust machen, auch über 1, 2, 3 Jahre, weil sie ja eigentlich grundsätzlich hochprofitabel sind, wenn man jetzt mal von dem aktuellen Investitionsboom absieht, der natürlich auch dazu führt, dass manche Unternehmen hier jetzt Schulden aufnehmen müssen, kurzfristig. Aber diese kleinen Unternehmen, die da komplett auf dieses Geschäftsmodell gesetzt haben, die könnten dann Probleme bekommen. Die kriegen dann eben nicht mehr jeden Preis für die zur Verfügung stellen von Rechenkapazität. Und dementsprechend könnten die Preise sinken und das könnte dazu führen, dass sie eben nicht mehr profitabel sind. Und die haben eben auch dann nicht die tiefen Taschen, denn die haben sich jetzt dann zum Aufbau dieser KI-Rechenkapazität massiv verschuldet. Und dann kann es da durchaus Pleiten geben oder auch Zusammenschlüsse, Fusionen, Übernahmen, keine Ahnung, Marktkonsolidierung halt, wie man das kennt. Und ich weiß da nicht, ob da unbedingt jedes Unternehmen überlebt. Aktuell würde ich sagen, CoreWeave ist noch ein Unternehmen, das da zu den besser aufgestellten zählt, weil man auch eine Kooperation mit Nvidia hat, daher bevorzugt die Chips von denen bekommt, da Nvidia auch beteiligt ist beispielsweise. Nebius ist dann schon ein bisschen fraglicher, kommt ja ursprünglich aus Russland, von dieser russischen Suchmaschine Yandex, mittlerweile natürlich in den Niederlanden ansässig, aber trotzdem, das ist ja der Ursprung von Nebius. Und klar, hat man einen großen Vertrag mit Microsoft, glaube 5 Milliarden bekommt man von denen auch über mehrere Jahre, aber in der Vergangenheit war eine SAP an einer Commerce One auch sogar beteiligt, hoch beteiligt, glaube mehr als 20% der Aktien hat SAP gehalten und hat trotzdem nichts genützt. Commerce One ist dann irgendwann über die Wupper gegangen und SAP hat lieber die Beteiligung auf null abgeschrieben, als da noch weiteres Geld nachzuschießen, also quasi dem schlechten Geld noch gutes Geld hinterherzuwerfen. Also insofern, was da gestern gemeldet wurde oder aktuell läuft, das ist beeindruckend, kurzfristig mit diesen Aktien sicherlich auch durchaus Geld zu machen, so als Trade. Ken Griffin kann sich auch freuen, der konnte sie ja im Dip von Leopold Aschenbrenner kaufen, aber ob das langfristig trägt, ob diese Geschäftsmodelle langfristig tragen, also da glaube ich eher, dass Geschäftsmodelle wie die von ServiceNow oder SAP langfristig tragen, als dass die von CoreWeave und Nebius das tun. Ja, bei Nebius, wie gesagt, am Vormittag dann die Quartalszahlen, hier der Quartalsumsatz für das zweite Quartal 582 Millionen US-Dollar, da sieht man eine Nebius also auch deutlich kleiner als eine CoreWeave, die hatten ja 2,58 Milliarden Quartalsumsatz. Das Cloud-Geschäft, AI-Cloud-Geschäft wächst natürlich massiv. Man hat 4 neue AI-Cloud-Verträge in einem Volumen von jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen. Man hat mehr als 40 Milliarden US-Dollar Customer-Commitments, das heißt Kunden, die sich ja quasi dazu committed haben, hier KI-Rechenkapazität bei eben Nebius zu kaufen. Man erwartet mehr als 9 Milliarden US-Dollar an Kundenvorauszahlungen jetzt im laufenden Jahr noch 2026 und ja, das Investitionstempo ist natürlich hier herausragend hoch, muss man sagen, der Kapitalbedarf aber auch und welche Probleme ich mit diesen Unternehmen eben habe, das habe ich ja zur Genüge jetzt erklärt. Wie gesagt, kurzfristig dürfte das keine Rolle spielen, aktuell übersteigt die Nachfrage nach KI-Rechenkapazität noch das Angebot, das heißt derzeit laufen die Geschäfte noch, es werden Verträge abgeschlossen, zum Teil sind das natürlich auch Verträge, die ein bisschen länger laufen, deswegen selbst wenn das dann irgendwann mal dreht, müssen diese Unternehmen nicht sofort zusammenbrechen, aber wenn das dann eben länger dauert, wenn das mal 2-3 Jahre es zu Überkapazitäten kommt, dann muss das irgendwann bereinigt werden und das wird dann auch vom Markt bereinigt werden. Das ist ja das Gute an der Marktwirtschaft, dass die solche Fehlallokationen, wenn man so will, bereinigt. Ja, wie gesagt, im direkten Vergleich CoreWeave größer, als deutlich größer als eben Nebius. Man hat einen gigantischen Backlog, man hat eben die Beziehung zu Nvidia, zum einen Kunde dort, sehr gern gesehener Kunde, zum einen direkte Beteiligung. Also das spricht dann klar für CoreWeave und ein bisschen gegen Nebius, aber generell, ja, wenn es da zu Problemen kommt, dann weiß ich nicht, ob am Ende nicht beide Aktionären Verluste einbringen und von daher langfristige Investments sind das für mich nicht, zumindest kein No-Brainer, das muss man so ganz klar sagen. Ja, damit komme ich dann zum letzten Thema, was ich noch ansprechen wollte und das ist natürlich Vestas Wind. Plötzlich lebt die Windkraft wieder. Vestas Wind heute mit Quartalszahlen, die überragend gut waren. Man hat im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 4,72 Milliarden Euro verbuchen können. Das war ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 26%. Man hat einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern, EBIT, also Earnings Before Interest and Taxes, von rund 446 Millionen Euro vermeldet. Die EBIT-Marge lag damit bei 9,4%, nach gerade mal 1,5% im vergleichbaren Vorjahresquartal. Also das war ein richtiger Sprung. Man hebt dann auch dementsprechend den Ausblick für die Marge im Gesamtjahr an. Also die Guidance wird angehoben. Man erwartet jetzt hier 7-9%, im Mittel also 8% EBIT-Marge. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Und neben den guten Zahlen hat man noch eine weitere gute Nachricht dann im Gepäck gehabt, denn man hat einen Aktienrückkauf über 400 Millionen Euro noch autorisiert. Das heißt, man wird dort auch massiv noch eigene Aktien zurückkaufen. Und das ist natürlich auch generell immer ein gutes Zeichen, wenn ein Unternehmen eigene Aktien zurückkauft. Das stützt generell natürlich den Kurs, aber es zeigt eben auch das Vertrauen des Managements in das eigene Unternehmen. Und wir haben zum Beispiel im Börsenbrief ja auch die Aktie von Expedia im Musterdepot, das darf ich an dieser Stelle mal erwähnen, hat mit Vestas Wind natürlich jetzt nichts zu tun, ist die Reisebranche, aber wir haben sie deshalb auch ins Musterdepot damals gekauft, weil Expedia eben auch sehr, sehr viel Geld auf dem Konto hatte und dieses in Aktienrückkäufe investieren wollte, und im Prinzip können die den halben Konzern von der Börse kaufen mit eben dieser Kohle, die da vorhanden ist, und damit haben sie halt in den letzten ein, zwei Jahren auch begonnen, und dementsprechend hat diese Aktie im Musterdepot auch eine Performance von über 130% gebracht und das Ganze ungehebelt. Aber zurück zu Vestas Wind. Wie gesagt, das waren natürlich sehr, sehr gute Zahlen. Die haben natürlich dafür gesorgt, dass die Aktie von Vestas Wind heute durch die Decke gegangen ist, was auch mein Wikifolio freut. Ich habe ja da so ein neues Energien-Wikifolio auch, und da ist Vestas Wind auch drin. Und insofern, wie gesagt, das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber hinzu kommt dann auch noch, dass es, wie gesagt, die ganze Branche beflügelt hat. Zwar eine PNE Wind nicht, denn die suchen ja nach einem Käufer und haben bekannt gegeben, dass sie durchaus Interesse gefunden haben, aber keiner den Preis bezahlen möchte, der eigentlich aufgerufen war. Aber zum Beispiel eine Siemens Energy im DAX, die konnte davon profitieren, und die sind ja auch breit aufgestellt. Da ist ja beispielsweise auch die Gamesa mit drin. Das war ja die ehemalige Windkrafttochter. Und von daher, wie gesagt, hat sich auch die Siemens Energy über die guten Quartalszahlen von Vestas Wind heute sicherlich gefreut. Die Aktie mit einem kleinen Hüpfer war einer der besten Werte im DAX, konnte die Tagesgewinne oder die Tageshöchstkurse zumindest nicht ganz halten, aber war dennoch am Handelsende einer der größeren Gewinner. Und generell muss man sagen, die Aktie ist ja in den letzten Jahren gigantisch gelaufen. Da hatte ich zum Teil auch falsch gelegen. Hätte man tatsächlich bei 8 Euro oder weniger reingemusst, damals als Habeck sie gerettet hat. Und hier muss man Habeck auch mal loben, das hat er nämlich gut gemacht. Er hat zwar Staatshilfe gegeben, aber nicht nur den Staat in die Verantwortung genommen, sondern auch den Mutterkonzern Siemens beispielsweise mit ins Boot geholt. Hat gesagt, wenn Siemens nicht mitmacht, dann macht der Staat auch nichts. Und das war natürlich dann ein kluger Schachzug und eine gute Rettung in diesem Fall. Da hat er ausnahmsweise mal was gut gemacht. Leider war er als Wirtschaftsminister insgesamt ja nicht so erfolgreich. Aber sei es wie es sei, auf jeden Fall die Aktie sich dann vervielfacht von 8 Euro teilweise auf 190. Wie gesagt, das habe ich leider ein bisschen verpasst. Da war ich zu pessimistisch. Zuletzt die Aktie aber zum Teil auch ein bisschen zurückgekommen, aber so immer im Bereich 135. Da scheint dann so ein bisschen der Boden gefunden zu sein. Da preist sie dann wieder nach oben ab. Und solange das eben so ist, kann man sie, wenn sie nochmal tiefer zurückkommt, so in den Bereich 135, 140 sicherlich einsammeln. Dann natürlich mit engem Stoppkurs, wenn es denn doch durch die 135 nach unten rauscht, dass man da nicht allzu große Verluste hat. Aber alles in allem, wie gesagt, Siemens Energy auch ein Profiteur. Heute zumindest von den Quartalszahlen von eben Vestas Wind, die sehr, sehr gut waren. Ansonsten in Deutschland gibt es natürlich auch noch eine Nordex, die ja zuletzt teilweise sehr, sehr gut gelaufen ist und dann aber auch deutliche Rücksätze erlebt hat. Auch die konnte heute natürlich von diesen Zahlen profitieren, konnte 4% zulegen. Hier muss man aber sagen, die Aktie war vorher eigentlich ein bisschen zu heiß gelaufen, und das Problem, was ich mit Nordex generell habe, ist halt, Vestas Wind ist der absolute Weltmarktführer in diesem Bereich Windkraft. Also diese Windmühlen, die da aufgebaut werden, die liefert eben Vestas Wind, muss man sich mal anschauen, das steht auch meistens drauf, und im Vergleich dazu ist Nordex eben wirklich ein Zwerg, und die Frage ist halt, ob man langfristig im Konzert der Großen halt mitspielen kann. In der Vergangenheit hat es teilweise geklappt, teilweise nicht. Wie sich das jetzt langfristig ausgeht, wie gesagt, muss man abwarten. Heute auf jeden Fall Nordex sicherlich auch ein Profiteur. Ja, fassen wir das Ganze heute nochmal zusammen. Zunächst das Thema Momentum, da hatten wir den Crash, jetzt kommt das Momentum wieder zurück, es ist aber noch nicht wieder so da, wie es mal war, es könnte aber sein, dass das mit der Zeit auch wieder kommt, und wenn dann wieder richtig Momentum drin ist, dann heißt es aber auch wieder ein bisschen vorsichtig sein, denn vielleicht kommt dann der nächste Margin Call beim nächsten Hedgefonds, der irgendwie gehebelt unterwegs war, und es kommt wieder zu einem Momentum Crash, also da wäre ich sehr vorsichtig. Generell bin ich aber für den KI-Sektor, KI-Infrastruktursektor sehr, sehr positiv. Eine Astera Labs hatte ich ja auch bei Kursen von 150 positiv besprochen bei YouTube und dann bei 500 haben wir sie, oder knapp unter 500 haben wir sie im Tag verkauft. Ich privat hatte sie um die 460 verkauft, ein bisschen zu früh. Hintergrund war hier, die Aktie hat kurzfristig so viel Gas gegeben aufgrund der Aufnahme in den Nasdaq 100, dass das eben mir ein bisschen überhitzt vorkam und sie hat sich dann anschließend vom Top sogar fast halbiert. Im Tief gab sie um die 250, jetzt wieder so im Bereich 300. Wenn es da nochmal Tage gibt, wo es vielleicht 5 oder 10% zurücksetzt, kann man eine Astera Labs sicherlich ins Depot packen. Eine Cerebras muss man jetzt eben ins Auge fassen, die ja heute Zahlen geliefert haben, nachbörslich da auf die Mütze kriegen, aber das kann auch wieder durchaus spannend werden. Nvidia hatte ich ja schon erwähnt, dass die wieder auf dem Weg nach oben ist und das Unternehmen ist vergleichsweise sogar günstig bewertet. Also wenn da die Wachstumsstory weitergeht und die Planzahlen auch nur einhalten, dann müsste die Aktie deutlich, deutlich noch steigen in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber natürlich aus dem Universum wie Astera Labs, da gibt es noch eine Applied Optoelectronic, die gut gelaufen ist, die zuletzt aber auch zurückgekommen ist. Da gibt es natürlich noch eine Credo Technology, die heute Spaß gemacht hat, und eine Fabrinet. Also das ist so ein kleines Universum und diese vier Aktien sollte man sich alle auf die Watchlist packen. Cerebras sicherlich auch, Nvidia sowieso. Und da kann man sicherlich mal was machen. Aber natürlich auch Corent und Lumentum beispielsweise, die heute angesprungen sind, Ciena und was es da alles gibt, also der ganze KI-Infrastrukturbereich. Ich glaube, dass wir hier nicht am Ende einer Rallye sind, sondern dass die jetzt unterbrochen wurde, eben durch diesen Aschenbrenner-Fauxpas, und dass es dann bald hier weitergeht. Dann die Makrolage. Heute die Verbraucherpreise in etwa reingekommen, wie erwartet. Eigentlich ein Non-Event, aber Notenbanker haben sich doch eher hawkisch gegeben, scheinen hier so ein bisschen sich aufzulehnen gegen ihren Chef, der vielleicht eher neutral bleiben möchte, der die Zinsen nicht unbedingt erhöhen möchte. Darf man mal abwarten, was da am 16. September jetzt genau passiert. Morgen dann auch noch die Produzentenpreise. Generell hatte ich ja auch im YouTube-Video, wie gesagt, schon erwähnt, kurzfristig die Verbraucherpreise natürlich sehr wichtig und wichtiger. Längerfristig, mittel- bis langfristig die Produzentenpreise, weil eben die Unternehmen, wenn doch die Produktionskosten teurer werden, das irgendwann auch weitergeben müssen und das nicht komplett abfedern können, dadurch, dass sie effizienter werden, auch durch KI vielleicht nicht. Ja, dann muss man halt weitersehen, wie das Ganze sich jetzt hier entwickelt. Aber generell glaube ich, selbst wenn es zu Zinserhöhungen kommt, mehr wie ein, maximal zwei wird es nicht geben. Das wird den Markt nicht komplett ausbremsen. Das kann kurzfristig mal ein bisschen belasten, aber das bietet dann vielleicht auch Dips, die man wieder kaufen kann. Ja, ansonsten gibt es eben nicht nur im KI-Bereich Chancen. Bei den Kryptos kann man sich auch mal auf die Lauer legen. Wie gesagt, kurzfristig geht da noch nicht viel, aber das kann bald schon wieder anders sein. Momentum kehrt zurück, die Makrolage ist nicht so schlecht. Der Streit in der Fed überschattet das vielleicht so ein bisschen. Und es gibt aber auch Turnaround-Stories im Windkraftbereich, beispielsweise Vestas Wind, die jetzt wieder auf dem Weg nach oben sind. Und das kann man sicherlich dann auch im Auge behalten und da die entsprechenden Chancen nutzen. Ja, damit bin ich für den heutigen Podcast eigentlich am Ende. Hoffe, dass euch das alles gefallen hat. Ich habe das Ganze ja auch ein bisschen neu aufgestellt und versuche jetzt in Zukunft dann auch die Inhalte ein bisschen entsprechend anzupassen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt hier ganz klar auf disruptive Innovationen, disruptive Technologien und dementsprechend disruptive Investments. Das ist aktuell natürlich allen voran das Thema KI. Das ist aber sicherlich auch das Thema Robotik, humanoide Roboter beispielsweise, wurde ich heute darauf hingewiesen. Das ist aber sicherlich auch der Space-Bereich, der Weltraumbereich, aber natürlich auch die alten Disruptionen darf man nicht vergessen. Das Internet und die Cloud Software as a Service, das war ja seinerzeit die Disruption und meines Erachtens ist die auch noch nicht zu Ende. Und wie gesagt, ich bin da deutlich positiver als mancher Experte, als so ein Leopold Aschenbrenner, als so ein Tobias Bossler, was den Softwaresektor angeht. Ja, in diesem Sinne soll es das dann für heute gewesen sein. Schreibt mir gerne natürlich auch, wie ihr die Sachen seht, entweder hier unter den Podcast, sofern das möglich ist bei den entsprechenden Anbietern, oder natürlich auch unter die YouTube-Videos. Das nächste YouTube-Video kommt dann jetzt am Freitag. Der Rhythmus ist ja montags YouTube, mittwochs nur der Podcast und freitags YouTube. Und montags und freitags YouTube wird dann auch im Podcast halt als Tonspur veröffentlicht für diejenigen, die vielleicht die Bilder nicht dazu brauchen. Und ja, das hat sich bewährt. Und wie gesagt, das Ganze wird jetzt noch ein bisschen optimiert. Und dann hoffe ich, dass ich alle damit zufriedenstellen kann. In diesem Sinne möchte ich mich dann für heute von euch verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.